Ja, wir haben ja noch die zentrale Bibelstunde und wir dachten, es ist sinnvoll, diesen letzten Abend in den Sommerferien dazu zu nutzen, uns ein wenig mit diesem schwierigen Thema Selbstmord, selbst unter Christen, zu beschäftigen. Anlass, das wisst ihr, ist der Tod von Silas Weinbach vor kurzem. Und ich denke, einige von uns haben sich dadurch zum ersten Mal intensiver mit diesem Thema auseinandersetzen müssen. Selbstmord kommt in Deutschland glücklicherweise immer seltener vor und trotzdem ist es häufig, also Statistik, auch wenn das nicht besonders wichtig ist, aber in 2011 waren es 10.144 Menschen, die in Deutschland Hand an ihr Leben gelegt haben. Und die Zahl ist in den letzten 30 Jahren von 18.000 auf gut 10.000 kontinuierlich zurückgegangen. Nichtsdestotrotz hat wahrscheinlich jeder von uns schon mal Selbstmord erlebt in den eigenen Reihen, also dass Menschen, die einem nahestehen, Selbstmord begangen haben. Ich musste ehrlich gesagt erschreckend feststellen, wie viele doch auch, die ich kenne, persönlich bekannt sind, durch Selbstmord ums Leben gekommen sind. Und ganz besonders, wenn wir uns die Frage stellen, ob oder warum sich ein Christ das Leben nehmen kann, dann stehen wir vor vielen Fragen, Herausforderungen und teilweise wahrscheinlich auch unterschiedlichen Sichtweisen. Wie können Christen, vielleicht die Frage am Anfang, und ich weiß nicht, wie viel Zeit wir uns nehmen sollen. Ich wollte euch eigentlich das Skript ausdrucken, aber unser Drucker hat versagt und wird hier jetzt wahrscheinlich auch für einige Zeit nicht funktionieren. Also wir können euch das dann per E-Mail zusenden, aber wir werden wahrscheinlich längst nicht alles schaffen oder werden auch mal springen müssen, was es hier an Fragen gibt. Aber zunächst diese erste Frage, wie können Christen überhaupt Selbstmord begehen, denn wenn man an die Verheißung des neuen Lebens denkt, die Christen geschenkt ist und die lebendige Hoffnung, dann ist es eigentlich sehr verwunderlich und erscheint fast wie ein Widerspruch, dass Christen Selbstmord begehen. Und abgesehen von der Tatsache, dass Ungläubige Jesus Christus nicht kennen und demzufolge auch nicht über einen innewohnenden Geist oder eine Hoffnung verfügen, wollen wir an den Anfang stellen, die Weltanschauung von einem stark depressiven Christen und von einem Ungläubigen können sich sehr, sehr ähneln. Der Unterschied ist, ein Ungläubiger hat keine Hoffnung, zu der er aufschauen kann. Der Ungläubige hat keinen Heiligen Geist, der ihm Hoffnung geben kann. Und der Gläubige hat Schwierigkeiten, seinen Blick auf die Wahrheit, auf das Licht zu halten, was Gott ihm darreicht. Es gibt in der Bibel zahlreiche Beispiele von Gläubigen, die eben diesen Blick auf die Wahrheit und auf das Licht, das Gott ihnen darreicht, vernebelt bekamen. Mose kennt ihr wahrscheinlich das Beispiel in 4. Mose 11, Vers 11 bis 15. Hiob in Hiob 6, Vers 8 und 9. Elia in 1. Könige 19, 3 und 4. Johannes der Täufer zähle ich auch dazu, Lukas 7, 19 und 20. Oder Paulus in 2. Korinther 1, Vers 8, wo er sagt, dass er über das Leben beschwert wurde und verzweifelte. Sich mit einem Christen, der Selbstmordgedanken hegt, zu unterhalten, bringt auch bemerkenswerte Widersprüche zum Vorschein. Denn wenn man sich überlegt, ganz besonders, wenn ein Christ, und die Frage habe ich selbst schon gehört, fragt, kann ich durch Selbstmord mein Seelenheil verlieren? Der Widerspruch ist deswegen so groß, weil auf der einen Seite glaubt dieser Christ, dass Gott der Himmel über Leben und Tod ist, ja sogar über seine ewige Seele und sein ewiges Seelenheil. Und gleichzeitig erkennt dieser Christ nicht den Widerspruch, dass es eben der gleiche Gott ist mit der gleichen Kraft, der in der Lage ist, ihn aus jeglicher Verzweiflung zu retten. Menschen mit Selbstmordabsichten benötigen unbedingt Hilfe von außen. Und deswegen sollten wir als Christen und auch als biblische Seelsorger unbedingt mit Indikatoren einigermaßen oder ein bisschen vertraut sein, die Selbstmordgefährdung anzeigen. Und wenn wir Zeit haben, das hoffe ich, werden wir darüber hinaus auch ein paar grundlegende Prinzipien aufzeigen, wie man Selbstmordgefährdeten helfen kann. Statistiken belegen zu den Indikatoren, dass die größten Risikofaktoren für einen Suizidversuch als erstes die Depression ist, aber auch Alkohol- oder Drogenmissbrauch sowie Trennung und Scheidung. Es gibt noch viele weitere Gründe, aber das rangiert unter den ersten Gründen. Und Selbstmordabsichten aufzudecken oder zu erkennen, kann manchmal sehr schwierig sein. Nicht jeder gibt das unumwunden zu. Das kommt auch auf dein Verhältnis zu der Person an. Aber es ist vielleicht sinnvoll, und ich habe das selbst schon getan, erstmal mit ganz, ganz allgemeinen Fragen zu beginnen. Also eine Frage wie zum Beispiel, hast du jemals schon mal in deinem Leben darüber nachgedacht, deinem Leben ein Ende zu setzen? Ja, das ist eine Frage, die würde der ein oder andere vielleicht bejahen, der auch selbstmordgefährdet ist. Aber es gibt weitere Möglichkeiten, um Indizien zu erkennen. Denn die Triebfeder für Suizid oder für Selbstmord sind meistens extreme seelische Nöte oder Schmerzen. Und deswegen kann es auch sinnvoll sein, und das ist auch ein Indikator, sich ein Bild von der Erfahrungswelt des Ratsuchenden zu verschaffen. Ich kann zum Beispiel jemanden bitten, den Schmerz oder die Probleme, die er in seiner Seele verspürt, auf einer Skala von 1 zu 10, 1 ist am geringsten, 10 ist am heftigsten, zu beschreiben. Und das soll kein Spiel sein, was ihr mit ihm betreibt, sondern ihr werdet daran erkennen können, wenn einer mit 10 antwortet, egal wie subjektiv das ist, dann könnt ihr erkennen, er leidet offensichtlich sehr stark innerlich an seiner Seele. Wir haben noch nicht davon gesprochen, woher dieses Leid kommt und wie das zu bewerten ist, sondern einfach nur, ihr sollt und wir sollten in der Lage sein, in Erfahrung zu bringen, wie groß ist der Leidensdruck in der Seele eines Menschen. Denn es gibt eine grundsätzliche Regel, wenn wir in der Lage sind, diesen Leidensdruck auch nur geringfügig zu reduzieren, dann wächst die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Abstand nimmt von so einem drastischen Schritt. Wenn Menschen so einen Leidensdruck wie du haben, so kann man zum Beispiel fragen, dann ist es nicht ungewöhnlich, sich zu wünschen, lieber zu sterben als zu leben, damit der Schmerz ein Ende findet. Sind dir jemals solche Gedanken gekommen? Ich habe diese Woche erst einem Bruder diese Frage gestellt und glücklicherweise hat er gesagt, dass ihm das in den letzten Jahren nicht passiert ist, aber es gab tatsächlich Zeiten in seinem Leben, wo er ganz, ganz große Nöte hatte und aufgrund seiner Interpretation dieser Nöte hat er tatsächlich auch über Suizid nachgedacht. Ein weiterer Indikator oder eine Art und Weise, wie ihr eine Diagnose stellen könnt, ist, wenn ihr den Betroffenen nach der Häufigkeit von passiven oder aktiven Selbstmordgedanken ansprecht. Man kann ihn zum Beispiel fragen, ob er schon mal mit anderen Personen über Selbstmordgedanken gesprochen hat. Ihr wisst das, manche sagen, wer von Selbstmord redet, begeht ihn nicht. Das ist einer der größten Irrtümer. Menschen, die voll sind von viel Leid und dann demzufolge auch einen Schritt weitergehen und sogar über Selbstmord nachdenken, fangen in der Regel auch an, mit dem einen oder anderen darüber zu sprechen. Das ist nicht immer so, das gilt nicht immer, aber das kann sein. Ja, das ist eine Möglichkeit, wie man in Erfahrung bringen kann, ob es sich um einen Gefährdeten handelt. Selbstmordabsichten kann man auch erkennen, wenn man nachprüft, was für eine Erwartungshaltung hat jemand eigentlich. Jemand, der selbstmordgefährdet ist, hat in der Regel eine sehr, sehr düstere Aussicht auf die Zukunft. Ja, er hat keine Erwartungshaltung. Er hat kaum Ziele. Das ist die Regel. Das ist häufig so. Das ist nicht immer so, aber das ist häufig so, dass er von der Zukunft nichts Positives mehr erwartet. Oder Bemerkenswerte Verhaltensweisen können auch ein Indikator sein, wie zum Beispiel, dass wertvolle Gegenstände verschenkt werden oder dass jemand urplötzlich versucht, einen alten Streit beizulegen oder alte Schulden zu begleichen. Wie gesagt, das können Indizien sein. Und ein letztes: Selbstmord ist auch mit der Auswahl einer gewissen Methode verbunden. Wenn wir mit einem Betroffenen konkret über die Erwägung einer Methode sprechen, dann können wir tatsächlich in Erfahrung bringen, wie detailliert sind seine Selbstmordabsichten. Das soll euch nicht dienen, um irgendetwas Neues zu hören oder eure Neugierde zu befriedigen, sondern wenn ihr erkennt, dass jemand zum Beispiel schon die notwendigen Hilfsmittel in seinen Besitz gebracht hat, um einen Selbstmordversuch zu unternehmen, dann ist das extrem alarmierend. Man kann zum Beispiel auch den Ratsuchenden danach fragen, ob er schon mal mit selbstschädigendem Verhalten, so heißt das in der Fachsprache, experimentiert hat. Also Betroffene fangen zum Beispiel an, kleinere Dosen von Schlafmittel einzunehmen. Nicht um sich das Leben in dem Moment zu nehmen, sondern um eine Erfahrung in dieser Hinsicht zu machen. Oder es kommt vor, wie gesagt, das sind nur Indizien, das ist nicht immer und in jedem Fall so. Es kommt vor, dass Menschen sich einen Strick besorgen und das auch ausprobieren oder dass sie mit überhöhter Geschwindigkeit fahren oder tatsächlich mal eine ungeladene Waffe zur Hand nehmen. Solche Trockenübungen sind ein absolut alarmierender Hinweis auf einen bevorstehenden Selbstmordversuch. Auslöser. Wodurch kommt es tatsächlich oder kann es? Das sind, wie gesagt, alles nur Hinweise. Wodurch kann es zu einem Selbstmordversuch oder zu einem Selbstmord kommen? Die Mechanismen sind oft dynamisch. Ich nenne nur ein paar, die oft genannt werden. Finanzielle Schwierigkeiten, bedingt durch Arbeitslosigkeit, falscher Umgang mit Geld, unerwartete Verschuldung oder und Drogenmissbrauch. Schwere Krankheit eines Betroffenen oder auch eines Familienangehörigen. Tod eines Familienangehörigen oder Freundes und unbewältigte Trauer. Eheprobleme, Trennung, Scheidung. Körperlicher oder seelischer Missbrauch und häufig auch öffentliche Scham, unter anderem als Folge von unmoralischem oder illegalem Verhalten. Und die Natur und das Ausmaß der Probleme sind oft der Gegenstand von irrationalem Denken. Also die Probleme werden als katastrophal empfunden, als nicht lösbar, als absolut ausweglos. Ja, Vorhersagen über die Zukunft sind dann oft abwegig oder unrealistisch und die zur Verfügung stehenden Mittel zur Lösung des Problems werden unrealistisch minimiert. Ja, der Ratsuchende glaubt nicht, dass es auch nur annähernd eine Lösung für sein Problem geben kann. In dem Kopf eines Selbstmordgefährdeten gibt es meistens nur eine Dichotomie von entweder anhaltenden Schmerz ertragen oder den Schmerz durch die Auslöschung des Bewusstseins zu nehmen. Und das kennzeichnet die Gedankenwelt eines Selbstmordgefährdeten, unerträgliche seelische Schmerzen, so nimmt er das jedenfalls wahr. Er glaubt auch nicht, diese großen seelischen Schmerzen ertragen zu können. Hoffnungslosigkeit ist ein ganz, ganz großes Thema und da werden wir nachher auch von der Schrift die meiste Zeit darauf verwenden, wie man Hoffnungslosigkeit biblisch begegnet. Gefühl der Isolation oder des Verlassenseins, verbunden mit dem Glauben, dass ihm Nahestehenden keine Hilfe geben können, nicht geben sollen oder nicht geben wollen. Und der wiederholte Gedanke, dass der Freitod die einzige Möglichkeit darstellt, den Schmerz oder das Problem zu lösen. Wichtig ist vielleicht auch, das, was wir bis jetzt genannt haben, ist meistens ein Zusammenspiel von mehreren Dingen in dem Leben eines Betroffenen, was ihn da wirklich zum Selbstmord bewegt. Wir haben es mit zum Beispiel auch vielleicht in unserer Gemeinde mit einigen Menschen zu tun, die sehr hoffnungslos sind, aber nicht jeder Hoffnungslose ist automatisch selbstmordgefährdet. Oder manche haben große Rückschläge, zum Beispiel auch in ihrer Ehe, zu verzeichnen, aber das heißt nicht, dass dadurch jeder automatisch selbstmordgefährdet ist. Jemand hat mal den Versuch einer Definition unternommen, das stammt nicht von mir. Und er hat geschrieben, Selbstmord ist das Ergebnis eines fortgesetzten Zusammenspiels zwischen der Gedankenwelt, also dem Herzen auf der einen Seite, den Symptomen einer Depression, dem Ausmaß und der Art von äußeren Anfechtungen und den Bewältigungsstrategien, die die Person nutzt, um ihrer Depression und ihren Lebensumständen entgegenzuwirken. Also Selbstmord ist häufig das Ergebnis von vielen Umständen und nicht nur von einer einzelnen isolierten Ursache. Und wichtig ist dabei, das können wir bei den verschiedenen Bibelstellen auch sehen, die wir vorhin eingangs schon genannt haben, so auch bei Hiob, dass das Ziel des Selbstmordes in der Beendigung des Bewusstseins liegt, also in der Beendigung des Schmerzens. Dieser Freitod ist demzufolge ein Mittel zum Zweck und nicht der Zweck selbst. Ja, also das Ziel ist nicht der Selbstmord, sondern das Ziel ist sehr oft die Beendigung dieses Schmerzes. Jona 6, Vers 8 und 9 zum Beispiel. Jona litt unsäglich unter Schmerzen, sowohl körperlichen Schmerzen, aber wahrscheinlich noch viel stärker unter den seelischen Schmerzen, seine Familie mehr oder minder komplett verloren zu haben. Und da heißt es in Jona 6, Vers 8 und 9, O dass ich doch meine Bitte erfüllte und Gott mein Verlangen gewährte, dass Gott sich dazu entschlösse, mich zu zertreten, dass er seine Hand abzöge und mich vernichte, sagt er in Hiob. Habe ich Jona gesagt? Ja, Jona ist auch noch ein Beispiel. Hiob 6, Vers 8 und 9. Dankeschön. Das Ziel ist, wie gesagt, die Beendigung des Bewusstseins und somit ist der Freitod ein Mittel zum Zweck und nicht der Zweck selbst. Ich möchte nur noch sterben, bedeutet dann oftmals, ich möchte ein Ende dieser seelischen Schmerzen. Das mal als Einführung. Und jetzt kommen wir vielleicht zu einem der ersten Hauptteile, dass wir als Christen verstehen, Symptome sind nicht gleich Ursachen. Symptome, die wir auch bis jetzt genannt haben, sind nicht wirklich gleich die Ursachen. Wenn wir das Gedankenleben und die Gefühlswelt eines selbstmordgefährdeten Menschen beschreiben, so dürfen wir diese Beschreibung, was wir eben gemacht haben, nicht mit den Ursachen gleichsetzen. Seelischer Schmerz, zwischenmenschliche Entfremdung, Hoffnungslosigkeit, das sind trotzdem alles Symptome und nicht Ursachen. Das sind Auslöser, aber nicht wirklich die Gründe. Wenn sich jemand das Leben nimmt, dann sucht jeder von uns nach Gründen und oft bleibt es wie ein Mysterium, denn der Hauptzeuge kann nicht mehr gehört werden. Und oft hinterlässt er oder sie auch nur wenige Beschreibungen. Und nicht selten sind wir dann versucht, die Beschreibung mit der Ursache gleichzusetzen. Also man sagt dann zum Beispiel, er hat sich das Leben genommen, weil er sich nicht vergeben konnte. Oder sie hat sich das Leben genommen, weil sie keine Hoffnung auf Besserung sah. Doch genau genommen ist das nicht die Ursache, sondern gehört zu den Auslösern oder zu der Kategorie der Symptome. Die Ursachen liegen viel tiefer. Und ich möchte dazu ein bisschen ausholen und ihr kennt eigentlich gut das, was ich euch sagen möchte. Und dann können wir Selbstmord auch besser verstehen. Der Mensch ist kein Zufallsprodukt. Der Mensch ist Geschöpf und als Geschöpf, als solches, hat er einen Zweck. Wenn Gott uns geschaffen hat, dann haben wir unmittelbar einen Zweck zu erfüllen. Gott hat uns in sein Bild geschaffen und das hat er mit dem Ziel gemacht, dass wir sein Wesen reflektieren in dieser Welt. Gott hat uns als in seine Ebenbildlichkeit geschaffen und deswegen ist unser Leben kein Zufall oder ein Selbstzweck oder das Glücklichsein in diesem Leben ist nicht das höchste Ziel, sondern wenn wir Geschöpfe sind, dann muss der Sinn unseres Lebens in unserem Schöpfer zu finden sein. Wenn er uns diesen Charakter oder Wille oder Gefühl gegeben hat, so wie er das auch hat, dann hat uns das gegeben, damit wir in Gemeinschaft mit ihm leben können. und damit wir ihn in dieser Welt reflektieren können. Das ist die Basis eines christlichen Menschenbildes. Und Gott zu erkennen und sich an ihm zu freuen und dann um seinetwillen lernen zu leben, das ist das wahre Leben. Ich bin fast ketzerisch, wenn ich sage, das Evangelium ist nicht das Ziel. Das Evangelium ist das Mittel zum Ziel. Denn das Leben, unser Leben als Menschen, hat schon Sinn gemacht vor dem Sündenfall. Versteht ihr das? Unser Leben hat nicht erst Sinn, seitdem wir in Sünde gefallen sind und dann auf der Suche nach Erlösung sind. Unser Leben hat schon Sinn gemacht mit dem Tag unserer Schöpfung. Und mit dem Sündenfall, mit diesem Leben um meinetwillen, ist natürlich unsere Bestimmung zerbrochen, die Gott uns gegeben hat, in Gemeinschaft mit ihm zu leben, uns an ihm freuen und für ihn zu leben. Und dass Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, um sein Leben für uns zu geben, uns mit Gott zu versöhnen, ist nicht das Ziel. Es ist das Mittel zu dem Ziel, dass du und ich wieder in Gemeinschaft mit Gott leben können, uns wieder in dieser Gemeinschaft an ihm freuen können, an seinem Wesen und es als das Höchste in unserem Leben empfinden, für ihn zu leben und nicht um unseretwillen. Und demzufolge, das müssen wir auch liebevoll, aber deutlich sagen, ist es natürlich Sünde, wenn ich Hand an mein eigenes Leben lege. Das Leben ist ein Geschenk von Gott und ich darf nicht an etwas Hand legen, was mir nicht gehört. Es ist Gottes Wille, dass wir als seine Geschöpfe in sein Bild geschaffen wurden und dass wir seinen Charakter reflektieren. Das ist der wahre Sinn im Leben, dass du zum Beispiel liebst, so wie Gott Liebe ist. Dass du tröstest in diesem Leben, so wie Gott der Tröster ist. Dass du lernst zu vergeben, so wie Gott in Jesus Christus bereit war, sein Leben für dich zu geben, um dir Vergebung zuteilwerden zu lassen. Das heißt es, Gottes Wesen zu reflektieren und um seinetwillen zu leben. Natürlich fällt es uns schwer, Selbstmord als Sünde zu bezeichnen, denn jeder Selbstmord ist eine Verzweiflungstat, die oft aus viel Schmerz und Leid geboren wird. Und nichtsdestotrotz, und deswegen habe ich gesagt, lasst uns nicht an den Symptomen oder an den Auslösern stehen bleiben, lasst uns als Christen wirklich zu den Ursachen vordringen. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass wenn du die Chance hast, ja, und das ist ein Thema, was wir zum Beispiel heute Abend nicht ansprechen können, du kannst nicht jeden Selbstmord verhindern. Aber wenn du Gelegenheit hast, mit einem Selbstmordgefährdeten zu reden, dann bleib nicht bei dem Vordergründigen, bei diesem Schmerz, bei diesem Leid dieser Welt stehen, von dem wir glauben, dass wir es nicht ertragen könnten, sondern geh tiefer, geh zu den Ursachen, was wirklich der Sinn unseres Daseins ist, dass wir Gott sogar darin verherrlichen können, dass wir an ihm festhalten, selbst wenn das Leben schwierig ist. Es gehört nun mal zu dem Leben in einer gefallenen Welt, dass wir auch Schmerzen haben werden. Ja, Paulus hat uns gesagt in 2. Korinther 4, wir haben diesen Schatz, aber wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Und es ist deswegen wichtig, dass du, wenn du die Gelegenheit dazu hast, mit einem Ratsuchenden auch über dieses oder gerade über dieses Thema sprichst, Sinn des Lebens und dass Selbstmord Sünde ist. Und jetzt achtet bitte darauf, auf den Zusammenhang. Das Hauptziel, einem Selbstmordgefährdeten beizubringen, dass Hand an sein eigenes Leben zu legen Sünde ist, das Hauptziel davon ist nicht, ihn dadurch zu versuchen, vom Selbstmord abzuhalten. Ja, das kann ich nicht aus langjähriger Erfahrung sagen, aber ich hatte Umgang mit Männern und Frauen, die seit vielen Jahrzehnten nicht nur über Selbstmord nachdenken, sondern reihenweise mit Menschen gearbeitet haben und die leider auch zu dieser Erkenntnis gekommen sind, einfach jemandem zu sagen, Selbstmord ist Sünde, das ist zu kurz. Und das wird einen wirklich hoffnungslosen, depressiven Menschen im Letzten nicht davon abhalten, diesen letzten Schritt zu gehen. Und trotzdem sollten wir dieses Thema ansprechen. Warum? Weil dann hilfst du dem Ratsuchen oder dem Betroffenen, wirklich seine wahre Weltanschauung offenzulegen. Was ist das christliche Weltbild? Wir leben nicht um unserer selbst willen. Das Höchste im Leben ist nicht, wie Maslow das zum Beispiel in seiner Begründung, oder er war einer der Begründer einer humanistischen Psychologie. Er hat begründet, das Höchste im Leben ist, die Bedürfnisse zu stillen. Ja, erstmal die physischen Bedürfnisse und dann vielleicht soziale Kontakte, Sicherheit oder soziale Kontakte und Anerkennung und als Spitze die Selbstverwirklichung. Das ist eine Lüge. Das ist nicht das wahre Weltbild. Und das ist ein Stück weit das Weltbild, was einen Menschen, der selbstmordgefährdet ist, in seine Depression vielleicht getrieben hat. Er wünscht sich so stark gewisse Erfüllung von gewissen Bedürfnissen oder umgekehrt die Freiheit von gewissen Schmerzen. Aber ihr Lieben, das ist nicht, auch wenn wir uns das alle wünschen, ja, und auch wenn wir alle natürlich Erfüllung von gewissen Bedürfnissen haben möchten, aber das ist nicht der Sinn des Lebens und die höchste Berufung eines Menschen. Die höchste Not eines Menschen, das sagt sogar der Herr Jesus deutlich, ist nicht Essen und Trinken. Die höchste Not eines Geschöpfes ist Versöhnung mit seinem Schöpfer. Und das höchste Ziel eines Geschöpfes ist nicht Selbstverwirklichung. Das höchste Ziel eines Geschöpfes ist es, sich an dem freuen und für den leben, der dich gemacht hat und dich bis in den Tod geliebt hat. Also wenn wir auf das Thema kommen, Selbstmord hat mit Sünde zu tun, dann tun wir das nicht, um ihn Angst einzujagen, solche Angst, die ihn hoffentlich davon abhält, Hand an sein eigenes Leben zu legen, sondern das tun wir, damit wir ihm helfen, den wahren Grund seiner Betrübnis besser zu verstehen. Wir gehen nachher noch näher darauf ein, zu verstehen, dass Selbstmord ein Ausdruck unserer selbsterklärten Autonomie von Gott ist. Selbstmord ist letztendlich ein Ausdruck einer Weltanschauung, die nicht mit Gott rechnet. Und genau das, ihr Lieben, unterscheidet uns keinen Deut von jemandem, der Selbstmordgedanken pflegt. Sünde in ihrem Kern ist ein Leben ohne Gott. Und genau das haben wir auch alle in unserem Herzen. Jeder von uns lebt oft ein Leben nicht zur Ehre seines Schöpfers oder seines Erlösers. Der Unterschied, ihr Lieben, zu jemandem, der vielleicht eine Hand an sein Leben gelegt hat, ist der, oder einer der Unterschiede ist der, wir können dann mit einem Finger auf ihn zeigen oder sind versucht, mit dem Finger auf ihn zu zeigen und schauen, schau, was er getan hat. Er hat seinen Lebenssinn verfehlt. Er hat ja in seiner Depression Hand an sein eigenes Leben gelegt. Aber ihr Lieben, das höchste Ziel ist es, für ihn zu leben, und wir selbst verfehlen fast täglich, sehr oft, dieses hohe Ziel, wirklich uns an ihm zu freuen und um seinetwillen zu leben. Und das mal als kleine Einschränkung, ja, dass wir uns bitte nicht in unserem Herzen überheben über Menschen, die in so einer großen Not falsch reagiert haben. Die Bibel beschreibt uns als geschaffene Kreaturen, die in einer lebendigen Beziehung mit Gott stehen sollten. Gott besitzt uns, Gott hat uns gemacht, er hat uns den Atem gegeben, dass wir leben. Psalm 139 schulden wir direkt Gottes Eingreifen. Er hat dich bereitet in dem Leib deiner Mutter. Dass du lebst, dass du jetzt lebst, dass mein Herz schlägt. Ja, letzte Nacht, ich weiß nicht warum, konnte ich mein Herz schlagen hören. Wahrscheinlich lag ich irgendwie komisch auf dem Kissen, aber das war sehr, sehr schwierig, dann Schlaf zu finden. Aber der Grund, warum dieses Herz ständig schlägt, ist, weil Jesus Christus ist am Leben erhält. Und das ist Kolosser 1, Vers 17. Und Psalm 148 beschreibt uns, der Grund, dass wir leben, ist, dass wir zu seiner Verherrlichung unser Leben führen. Und ursächlich für einen Selbstmord ist daher, dass ein Betroffener den Blick auf dieses Leben als Geschenk, als Verwalteramt, als Würdenträger zur Ehre Gottes verloren hat, auch wenn dieses Leben durch sehr große Tiefen führen möchte. Wie entsteht suizides Denken? Wir wollen das, was jetzt Theorie war, ein bisschen praktischer machen. An einem Beispiel, erstmal allgemein. Wie entwickelt sich eine Verzweiflung in der Seele eines Menschen, dass ihn dann dazu treibt, den Tod mehr zu lieben als das Leben? Häufig entsteht so eine Verzweiflung durch vereitelte Wünsche, die die Person als ein grundlegendes Bedürfnis wahrnimmt. Also der Gedankengang im Herzen ist, ich brauche das unbedingt, was ich verloren habe und ich sehe keine Hoffnung, es wieder zu gewinnen. Ein Beispiel, eine Ehefrau sieht sich ungeheuren Schmerzen ausgesetzt, wenn ihr Mann untreu wird und sie mit einer anderen Frau betrügt. Das ist Fakt. Aber in ihrem Herzen können sich dann Gedanken abspielen wie, ich muss von dieser Person, von diesem Ehemann geliebt sein. Mein ganzes Leben, mein Wohlbefinden hängt von der Zuwendung meines Ehemannes ab. Ohne einen Ehemann oder meinen Ehemann bin ich hoffnungslos verloren. Seht ihr den Unterschied zwischen Anlass, die gescheiterte Ehe, und der wahren Ursache, die im Herzen stattfindet, wo der Betroffene diesen Lebensumstand verknüpft mit einem Bedürfnis, von dem er glaubt, er muss das haben, andernfalls ist das Leben nicht mehr lebenswert. Und er gibt sich eigentlich eine Antwort, eine falsche Antwort, eine Lüge auf eine gute Frage. Die Frage ist in jedem unseren Leben, was macht ein Leben lebenswert? Und auch wenn eine funktionierende Ehe zwischen Menschen, das ist jetzt ein Beispiel, wenn das wirklich wichtig ist, ich darf sowas nicht zu einem grundsätzlichen, essentiellen Bedürfnis hochstilisieren und sagen, wenn das nicht da ist, ist mein Leben nicht mehr lebenswert. Das stimmt nicht und das ist eine Lüge, die Satan dir ins Ohr flüstern möchte. Oder wahrscheinlich, wir sind da nicht darauf eingegangen, auf die Statistik, Selbstmord kommt häufig auch unter jungen Menschen vor und Teenager sehen sich manchmal einer großen Scham ausgesetzt, weil dieses Leben für den Nächsten, das Leben für die Altersgenossen, gerade in dieser Lebensphase ganz stark erwacht. Und wenn sie dann nicht die Anerkennung bekommen oder aus irgendeiner anderen Form Scham oder Spott oder Mobbing erleben, dann kann das zu Selbstmordgedanken führen. Warum? Wenn eben diese Anerkennung durch den anderen zum Lebensinhalt wird. Könnt ihr das nachvollziehen? Wenn das so groß wird, dass er seine Identität daran hängt oder an Leistungsdefizite oder an eine gescheiterte Beziehung. Und dabei ist bemerkenswert, dass der Verlust oder eine schwierige Situation wie Ablehnung, Versagen an sich, wie gesagt, noch keine Krise bedeutet, sondern wenn die Person aus diesem Verlust ein lebensbeherrschendes Bedürfnis macht, dann führt dieser Mangel zu unerträglicher Hoffnungslosigkeit, die in Selbstmordgedanken übergehen kann. Denkt nochmal an dieses Beispiel von der Ehefrau, die von ihrem Mann betrogen wurde oder beides auch verlassen wurde. Sie kann sich kein Leben ohne ihren Mann vorstellen. Der Verlust ihres Ehemanns, auch die erlebte Schande, vielleicht ist ihre Ehe die allererste Ehe, die in dem Ort oder in ihrer Familie oder in ihrer christlichen Gemeinde gescheitert ist. Vielleicht überwältigt sie diese Scham und diese Hoffnungslosigkeit, dieses Schuldgefühl. Ihre Seele brennt vielleicht auch vor Zorn über das, was ihr Ehemann ihr angetan hat. Und Selbstmord erscheint dann oft als der einzige Ausweg, diese Hoffnungslosigkeit ein Ende zu setzen oder es ihrem Mann heimzuzahlen. Wie kann man helfen? Wie gesagt, das können nur Grundgedanken sein. Auf jeden Fall ist es kein Vortrag zur Theologie, wie er jemanden, der so hoffnungslos ist, helfen könnt. Dass wir jetzt Theologie an den Anfang gestellt haben, ist wichtig, damit wir ein Fundament und einen Rahmen haben, um Selbstmord richtig einschätzen zu können. Aber ihm dann einfach nur einen theologischen Vortrag halten, wird ihn wahrscheinlich kaum weiterhelfen. Denn die meisten Christen, die zu dir kommen und die von vielleicht sogar Selbstmordgedanken geplagt werden, die stimmen mit der Tatsache überein, dass sie sich als Geschöpfe sehen, dass ihr Leben von Gott kommt und dass ihr Leben auch von Gott abhängt. Und wahrscheinlich verfügen sie auch über das Wissen, dass sie in das Bild Gottes geschaffen wurden und dass sie für Gott leben sollten. Und trotzdem ist es für die meisten vielleicht nur eher ein Fürwahrhalten von Tatsachen, und die praktischen Konsequenzen, die dieser Schöpfungsgedanke mit sich bringt, ist ihnen in dem Moment vernebelt. Von was beherrscht dich, also was beherrscht wirklich dein Bewusstsein oder deine Herzenseinstellung, dass du ein Geschöpf zur Ehre Gottes bist? Motiviert das wirklich unser Verhalten? Eine gesunde Identität, dass wir ein gottgewolltes und persönliches Geschöpf sind, das er für sich und seine Ehre geschaffen hat, das ist grundlegend. Wie gesagt, das gehört noch zu der Theologie. Wir kommen dann zu ein paar praktischen Hinweisen, wie du wirklich vorgehen kannst, wenn du jemandem helfen möchtest. Aber Psalm 139 ist essentiell. Gott hat dich gemacht. Er hat dich geschaffen im Mutterleib. Du bist ein gewolltes, bewusst geschaffenes Geschöpf. Und das ist eine erste wichtige Quelle von wahrer Identität. Nicht die Anerkennung als Teenager meiner Altersgenossen. Oder nicht, dass ich in einer Welt eine vorbildliche Ehe vorzeigen kann oder in einer christlichen Welt und in einer christlichen Familie. Das ist nicht die Quelle unserer Identität. Die Quelle unserer Identität ist, Gott hat dich gemacht. Er hat Hand an dich gelegt. Dass du so aussiehst, wie du aussiehst, nicht nur mit deinen geistlichen Gaben, die du in der Wiedergeburt bekommen hast, sondern selbst deine natürlichen Begabungen, die du hast, gehen alle auf Gottes Willen zurück. Und das kann, das ist Wahrheit, und das kann schon zu einer Urzufriedenheit in deinem Leben führen und kann vielen Lügen das Wasser abgraben. Eine zweite Quelle von echter, sauberer, wahrer Identität ist, dass obwohl wir für ihn gemacht wurden, wir nicht nach ihm gefragt haben, er uns aber trotzdem in Jesus Christus nachgegangen ist. In der Schöpfung siehst du eine Quelle von wahrer, sauberer Identität und am Kreuz siehst du eine weitere Quelle von guter, wirklich lebenströstender Identität. 1. Johannes 4, Vers 9 und 10: Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Diese bedingungslose Liebe ist eine zweite Quelle von wahrer Identität, von wahrem Trost. Die Ehe und die funktionierende Ehe ist wichtig in einem Leben, aber sie ist nicht meine Identität. Christus ist meine Identität. Als gefallener Mensch bin ich ohne Christus nichts und mit Christus, mit seiner Liebe, die bedingungslos ist, bin ich alles. Bin ich völlig anerkannt, bin ich völlig angenommen, habe ich die Anerkennung, die ich wirklich brauche im Leben und die wirklich zählt. Und eine dritte Quelle von einem gesunden Wertbewusstsein, ich habe nur drei genannt, die mir bekannt sind, wahrscheinlich gibt es noch mehr, aber eine dritte Quelle von einem gesunden Wertbewusstsein, die diese Lügen, die Satan einem Selbstmordgefährdeten ins Herz streuen können, auslöschen, ist die Tatsache, die sowohl aus dem Schöpfungs- als auch aus dem Erlösungswerk Jesu Christi resultiert: Er hat mich gemacht, damit ich Gemeinschaft mit ihm habe. So banal wie das klingt und so einfach wie das klingt, so tiefgehend und so tröstend ist diese Wahrheit. Gott hat Hand an dich gelegt, hat dich gemacht und hat dich aus deiner Verlorenheit, aus seiner Liebe heraus, obwohl du nicht und ich liebenswert waren, wieder zu sich gezogen. Aus welchem Grund? Das Evangelium ist nicht das Ziel. Das Evangelium ist das Mittel zu einem Ziel, damit du Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott haben kannst, dass du ihn besser kennenlernen kannst, dass du dich an ihm freuen kannst und dass du in der Gemeinschaft mit ihm leben kannst. Wir haben so oft Mühe mit stiller Zeit, aber stille Zeit ist kein Ritual. Und stille Zeit erwirkt nicht mehr Liebe Gottes für dich. Ja, damit veränderst du nicht die Einstellung Gottes für dich. Stille Zeit ist die Zeit, wo du deinem Lebenszweck wirklich entsprechen kannst. Einfach Gemeinschaft mit ihm haben kannst, ihn anschauen kannst, wie er ist. Er teilt sich dir mit in seinem Wort und du teilst dich ihm mit im Gebet. Gott ist treu, 1. Korinther 1, Vers 9, durch den ihr berufen worden seid. In was? In die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus. Der größte Sinn in meinem Leben ist nicht persönlicher Erfolg, sondern Gemeinschaft mit dem Schöpfer. Und 2. Korinther 5, Vers 9, darum setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, also einheimisch oder ausheimisch oder im Leib oder aus dem Leib oder hier lebend oder dort lebend, dass wir ihm wohlgefallen. Die größte Ehre ist nicht Ansehen in dieser Welt, sondern ist ein Leben mit und für meinen Schöpfer und meinen Erlöser. Ganz schnell ein paar praktische Hinweise zur Vorgehensweise im seelsorgerlichen Umgang mit Selbstmordgefährdeten. Der erste Hinweis ist Römer 12, Vers 15, weint mit den Weinenden. Fangt bitte keinen Theologievortrag an, so wie wir jetzt angefangen haben. Das ist Fundament. Ja, das soll euch informieren über das, wo wir herkommen und wo wir hinwollen, mit jedem Ratsuchenden übrigens, nicht nur mit Selbstmordgefährdeten. Aber so fängst du natürlich nicht in einer Seelsorgebeziehung an. Das Erste, was du machen musst, ist wirklich aufrichtiges Mitleid zeigen, wirklich Anteil nehmen an Schmerzen, die jemand hat. Auch wenn die Schmerzen nachher nicht ursächlich für seine Selbstmordgedanken sind, sondern das ist ja eine Lüge, die er glaubt in seinem Herzen. Aber die Schmerzen sind trotzdem da und die sind real. Ob das körperliche Leiden sind, ob das Verlassensein ist, ob das Krankheit ist, die Schmerzen sind real und allein Anteilnahme kann schon eine Situation eindämmen oder für sich selbst genommen den Schmerz in einem Betroffenen reduzieren. Ein zweites, was du tun solltest, wenn du wirklich dem folgst, was wir eben gesagt haben, dass diese Lebensumstände nicht die Ursache sind für Selbstmordgedanken. Wenn du dem folgst, dann sollst du dem Ratsuchenden helfen, eben das zu verstehen, dass diese Lebensumstände nicht die Ursache sind für Selbstmordgedanken. Denk nochmal an diese Frau, die vor einer gescheiterten Ehe steht. Ihr kann es sehr, sehr helfen, wenn du ihr hilfst, ihre Gedanken neu zu formulieren. Sie sagt sich in ihrem Herzen, ich kann ohne meinen Mann nicht leben. Oder ohne diese Ehe ist ein Leben nicht mehr lebenswert. Diesen Gedanken folgt ihr Herz. Du kannst ihr helfen, wenn du ihr zum Beispiel einen Satz vorsagst, den sie vervollständigen soll. Leben ohne meinen Mann ist unerträglich, weil. Seht ihr den Unterschied? Auf der einen Seite sieht die Frau einfach nur das Ereignis und sagt, die Ehe ist gescheitert, mein Leben ist wertlos. Wenn du ihr aber hilfst zu verstehen, warum sie glaubt, dass ihr Leben wertlos ist, wenn du zum Beispiel diesen Satz vorsagst, Leben ohne meinen Mann ist unerträglich, weil, kann es sein, dass sie drauf kommt und den Satz wie folgt endet, Leben ohne meinen Mann ist unerträglich, weil die Scham, die ich dann vor den Menschen ertragen muss, so groß ist. Wenn sie zum ersten Mal versteht, oh, es hat ja mit Scham zum Beispiel einer gescheiterten Ehe zu tun, dann ist der nächste Schritt zur Hoffnung nicht mehr weit, dass sie verstehen kann, wovon hängt eigentlich wirklich meine Identität ab? Wovon hängt eigentlich wirklich mein Lebensziel ab? Und natürlich ist es eine furchtbare Scham in dieser Welt, ja, von einem Mann betrogen und verlassen worden zu sein. Aber ist das Leben mit diesem Mann wirklich wichtiger als Christus, als die Liebe, die Ehre, die dir in Christus zuteil wird? Und diesen Gedankengang, den kann man nur denken, wenn ein Ratsuchender sich erstmal löst von dieser Lüge. Der Umstand, der in sein Leben gekommen ist, allein reicht schon aus, um sein Leben ein Ende zu setzen. Dieses tragische Ereignis allein ist nicht der Grund, einer tiefen Hoffnungslosigkeit, sondern es ist das, was wir mit so einem Ereignis in unserem Herzen verknüpfen. Könnt ihr das nachvollziehen? Was wir daraus machen? Wenn wir daraus ein lebensbeherrschendes Bedürfnis machen, ja, dann gibt's wirklich keine Hoffnung mehr. Wenn wir aber das richtig sehen im Licht Gottes, ja, es ist natürlich wichtig, gesund zu sein. Und ich wünsche mir das auch, ohne große Schmerzen durch dieses Leben gehen zu müssen. Aber wenn das nicht der Lebensinhalt ist, wenn das nicht meine Identität ist, dann muss mich ein Mangel an Gesundheit nicht dazu treiben, diesem Leben ein Ende zu setzen. Dann kann mein Leben auch mit Schwierigkeiten, auch mit einer Scheidung, auch mit vielleicht mangelnder Anerkennung von anderen Menschen, dann kann mir das helfen, trotzdem ein Leben zur Ehre Gottes zu leben, weil ich daran nicht meine Identität hänge. Ihr könnt, das ist ein dritter Hinweis, ihr könnt Betroffenen auch helfen, irrationale Gedankengänge aufzudecken. Also jemand denkt ja, es gibt überhaupt keine Lösung für dieses Problem. Es gibt überhaupt keine Vergebung oder es gibt überhaupt keine Linderung meiner Umstände. Und man kann Fragen stellen, wie zum Beispiel, hast du jemals schon mal ähnliche Situationen eigenen Versagens erlebt und diese lösen können? Hast du jemals erlebt, wie Gott dir gegenüber gnädig war? Übertrifft dein Versagen wirklich ein Maß, das Gott nicht mehr vergeben kann? Hast du jemals die Übertretungen deines Nächsten vergeben, selbst wenn diese Sünden im Vergleich zu dem, was dir dein Mann angetan hat, als gering erscheinen? Wenn Jesus Christus dir vergeben kann, ist er dann auch nicht in der Lage, dir zu helfen, deinem Mann zu vergeben, anstatt dich selbst in Hoffnungslosigkeit und Bitterkeit zu zerstören? Ist Selbstmord wirklich der einzige Ausweg? Ist Vergeltung tatsächlich die einzige Option? Siehst du wirklich nur zwei Möglichkeiten? Entweder unerträglicher Schmerz oder selbstverursachter Tod? Wie gesagt, das sind Fragen, die helfen können, diese selbstzerstörerischen Gedankenmuster zu überwinden. Und ein viertes ist, dass wir dem Ratsuchenden oder Betroffenen helfen müssen, dieses Problem der Hoffnungslosigkeit anzugehen. Hoffnungslosigkeit entsteht, wenn wir in unserem Herzen davon überzeugt sind, dass es für unser Problem keinerlei Lösung geben kann. Hoffnungslosigkeit ist dieses tiefgreifende Gefühl der Verzweiflung und des Elends, verbunden mit großer Furcht. Hoffnungslosigkeit sieht keine Hoffnung und fühlt keine Hoffnung. Und Hoffnungslosigkeit ist oft der stärkste Auslöser für Selbstmordgefährdung. Und unter stark depressiven Menschen bildet Hoffnungslosigkeit das Element, das den Betroffenen von der tiefen Niedergeschlagenheit zur Selbstmordgefährdung führt. Sprüche 10, Vers 24 und 28 sagt, wovor dem Gottlosen graut, das wird über ihn kommen, aber der Wunsch des Gerechten wird gewährt. Oder Vers 28 in Sprüche 10, das Warten des Gerechten führt zur Freude, aber die Hoffnung des Gottlosen wird zunichte. Ich übersetze das mal in das Beispiel von der Frau, die von ihrem Mann betrogen wurde. Wenn eine solche Frau wirklich ausschließlich für ihren Mann oder für ihre gesellschaftliche Anerkennung lebt, dann ist sie wirklich hoffnungslos. Subjektiv und auch objektiv. Versteht ihr? Wenn das der einzige Sinn im Leben ist, wenn das das Einzige ist, was mich im Leben antreibt, dann habe ich und kann ich keine Hoffnung haben. Aber in Jesus Christus, im Evangelium, gibt es eine absolute Umkehr. Wenn wir Jesus Christus als unseren Herrn, wenn wir Gott zum Vater haben und Christus als unseren Erlöser, dann gilt der zweite Teil von diesen zwei Versen für uns, dann gibt es eine berechtigte Hoffnung. Wenn meine Identität in Gott liegt oder in der Gnade Jesu Christi, dann erwächst Hoffnung. Wenn mein Versagen oder meine Scham, wenn ich das Gottes Liebe und Gottes Gnade gegenüberstelle, dann erwächst Hoffnung. Und wenn ich aufhöre, die Dinge zu begehren, die die Welt begehrt, wie Anerkennung, Status, Besitz, kurzfristiges Wohlergehen und anfange, Dinge anzustreben, die Gott wichtig sind, dann erwächst Hoffnung. Das ist ein Vers, den sich Stefan und Brigitte gewünscht haben, dass wir ihn auf dieses dass er auf das Kärtchen geschrieben wird und dass er auch auf dem Liedblatt zur Beerdigung steht, Römer 8, Vers 18. Ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Seht ihr, wie der Vers genau das ausdrückt, was wir eben sagen wollten? Ja, es gibt furchtbares Leid in dieser gegenwärtigen Zeit. Hiob hat das erlebt, Jona hat das erlebt mit dem, was er erwartet hat, Mose hat das erlebt, auch Paulus hat das erlebt, dass er über das Leben verzweifelte. Aber er tröstete sich genau mit dieser Wahrheit: Die Leiden, die wir jetzt haben, fallen nicht ins Gewicht gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit. Wenn das Leben hier und heute alles ist, für was ich lebe, dann habe ich wirklich keine Hoffnung. Wenn aber mein Leben für Gott gelebt wird, wenn er sich für mich verwendet hat, wenn er mich geliebt hat in Jesus Christus, dann gibt es immer Hoffnung in jeder Situation, egal wie schwer das Leben trägt. 2. Korinther 4, 17 und 18 bringt Paulus auch diesen Bezug von diesem Bedrängnis der diesseitigen Welt und dem Trost in dem jenseitigen. Oder 1. Petrus 1, Vers 13 schreibt Petrus in ähnlichen Gedanken. Und noch ein letztes als Hilfe oder als Ratschlag im Umgang mit Betroffenen: Wir müssen Betroffenen helfen, die Natur und die Quelle ihrer gefühlten Bedürfnisse neu zu überdenken. Das haben wir eben schon gesagt. Maslow, und das folgt wirklich ganz viel, ganz viele Folgen dieser Maslow'schen Bedürfnispyramide. Ganz viele denken, ja, nur wenn ihre Bedürfnisse in ihrem Leben gestillt sind, dann ist ihr Leben wirklich lebenswert. Und das geht los erstmal mit äußeren Bedürfnissen wie Essen und Trinken und denken, das Höchste wäre dann die Selbstverwirklichung. Aber das stimmt nicht. Wir müssen als Christen daran festhalten, und das ist wirklich Lösung des Problems. Danke dir. Das Wichtigste, was ein Leben wirklich braucht, ist Versöhnung mit dem Schöpfer. Und das Höchste, was ein Leben auszeichnet, ist für den Schöpfer zu leben und nicht die Selbstverwirklichung. Und das geht immer. Oder das geht sogar, auch wenn ich da ein Stück weit wie ein Blinder von der Farbe rede, weil ich in meinem Leben noch nie lange körperliche Schmerzen ertragen musste. Ja, habe vielleicht gewisse Einschränkungen, aber nie sowas erlebt, wie zum Beispiel bei uns in der Gemeinde eine Doro erlebt hat. Was sehr, sehr schwer ist, wenn man wie bei Hiob über lange Monate, lange Jahre mit körperlichem Leid zurechtkommen muss. Und trotzdem, ihr Lieben, gerade wenn ich es mit Gottes Hilfe schaffe, trotz des Leides Gott dankbar zu sein und trotzdem an ihm festhalte und trotzdem ihn anbete und mich trotzdem an ihm freue, ja, wie viel größer ist dann mein Gottesdienst als von der Person, wo es relativ leicht geht, die eigentlich nicht viel ertragen müsst. Versteht ihr? Also selbst ein schweres Leben kann noch viel mehr zur Ehre Gottes gelebt werden, als einer, der ein recht in Anführungszeichen leichtfertiges Leben lebt. Die verlassene Frau muss ihren Mann nicht haben, um wirklich glücklich und zufrieden zu sein. Ja, der Verlust tut weh, es ist hart, es ist demütigend und es gibt sogar Herzeleid und Angst, die erst am letzten Tag mit dem letzten Atemzug gestillt werden. Und doch bedeutet das nicht, dass sich die Frau das Leben nehmen muss. Weder ihre Identität noch ihre Hoffnung auf ein Weiterleben hängt von einer funktionierenden Ehe ab. Wenn ich natürlich meinen Mitmenschen so eine wichtige Rolle zuweise, dass davon mein Leben abhängt, dann wird es schwierig. Ja? Aber ich darf mein Leben nicht von Menschen abhängig machen. Ich muss mein Leben von dem abhängig machen, der mir es geschenkt hat und der mich bis in den Tod geliebt hat, diese Liebe am Kreuz bewiesen hat. Paulus hat das sogar geschrieben: Mir ist es das Geringste, dass ich von einem Menschen oder einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. 1. Korinther 1, Vers 3. Oder Salomon in den Sprüchen, Sprüche 29, 25: Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Wer aber auf den Herrn vertraut, wer sich von ihm alles erhofft, der ist geborgen. So, das ist der wichtigste Teil. Wir hätten noch einen letzten Teil, den wir kurz, mehr oder minder kurz, auch an dem Tag der Beerdigung angesprochen haben. Und ich weiß nicht, können wir uns die Viertelstunde noch nehmen? Ihr Lieben, das ist vielleicht eine kritische Frage, aber wir wollen sie uns trotzdem stellen, weil wir auch als Älteste davon überzeugt sind, dass die Schrift Antwort auf diese Fragen gibt. Verliert ein Christ durch Selbstmord sein Seelenheil? Nicht wenige sind von ihrer Herkunft so geprägt, dass Selbstmord eine Sünde ist, die nicht vergeben werden kann. Soweit ich weiß, ist das zum Beispiel eine vorherrschende Meinung unter katholischen Gläubigen. Selbst wenn die katholische Kirche interessanterweise in ihrem, das habe ich extra heute nochmal nachgelesen, 1992 erstmals veröffentlichten Katechismus schreibt, dass das Seelenheil von Selbstmördern nicht grundsätzlich ausgeschlossen ist. Aber trotzdem, das folgt, diesem Denken folgen viele Katholiken. Selbstmörder kann kein ewiges Seelenheil haben. Und aber auch viele evangelikale Christen haben diese Überzeugung, dass Selbstmord nicht vergeben werden kann oder dass wahre Christen nicht wirklich Hand an ihr eigenes Leben legen können. Ihr Lieben, um die Frage zu beantworten, ist erstmal ein Verständnis von unserem Heil notwendig. Erst wenn ich verstehe, warum ich Seelenheil habe, kann ich dann beurteilen, ob und wie ein Seelenheil verlierbar ist. Wir befinden uns in Feindschaft mit Gott. Jeder Mensch ist Feind Gottes. Kein Mensch sucht Gott, möchte wirklich dieses Leben von sich aus für Gott leben. Und deswegen hat Jesus Christus stellvertretend für uns dieses Leben für Gott gelebt und ist stellvertretend für uns in diesen Tod gegangen. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott macht Christus für uns zur Sünde, damit wir Gottes Gerechtigkeit in ihm bekommen. Doch durch den Tod allein, durch den Tod des Herrn Jesus Christus, wird niemand errettet. Kein Mensch in dieser Welt wird durch das Versöhnungswerk Jesu Christi gerettet, es sei denn, du nimmst es im Glauben für dich selbst an. Und dann erst geschieht Versöhnung. Dann erst wird deine Übertretung dem Herrn Jesus zugerechnet, und zwar deine Übertretungen der Vergangenheit, deine Übertretungen der Gegenwart und deine Übertretungen der Zukunft. Johannes 5 schreibt, Vers 24, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Die Bibel, und das ist nur einer von wahrscheinlich mehr als Dutzenden von Versen, stellt das Heil, was du bekommst, wenn du wirklich Jesus Christus als deinem Stellvertreter vertraust, als eine vollendete Tatsache dar. Nicht als etwas, was dir mit dem letzten Atemzug geschenkt wird. Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen, Kolosser 2, Vers 13, und in dem Unbeschnittensein eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht, indem er nicht viele unserer Vergehungen und nicht die vergangenen Vergehungen vergeben hat, sondern indem er alle unsere Vergehungen vergeben hat. Ihr Lieben, wir haben nicht die Zeit dafür, aber das ist eines der ganz großen Themen im Römerbrief, wo Paulus klar machen will, was eigentlich Rechtfertigung aus Gnade durch Glauben bedeutet. Rechtfertigung bedeutet nicht, dass Gott dich gerecht gemacht hat. Die Brigitte und der Mike und der Hermann und der Markus und der Martin und alle anderen hier im Raum sündigen bis zum heutigen Tag. Wir sind nicht durch die Wiedergeburt gerecht gemacht worden in dem Sinne. Wir sind durch die Wiedergeburt gerecht gesprochen worden. Das ist ein richterliches Urteil. Wir sind frei gesprochen worden. Aber das heißt nicht, dass wir nicht mehr sündigen können oder dass unser Leben frei wäre von jeglicher Sünde. Allein diese zugerechnete und zugesprochene Gerechtigkeit Gottes überwindet unseren hoffnungslosen, in Sünde gefangenen Zustand und erfüllt alle Forderungen Gottes. Unser Heil, ihr Lieben, und unsere Heilssicherheit hing niemals an unserer Leistungsfähigkeit oder an unserem Durchhaltevermögen, sondern allein an dem vollendeten Werk von Jesus Christus am Kreuz von Golgatha, auf das du im Glauben Vertrauen gesetzt hast. Und durch diesen Glauben hat Gott dir Gerechtigkeit zugesprochen. Und das ist übrigens der gleiche Modus, wie im Neuen Testament gerettet wurde, gleich wie im Alten Testament gerettet wurde. 1. Mose 15, Abraham glaubte Gott und Gott rechnete es ihm als Gerechtigkeit. Und was hat Abraham gleich im nächsten Kapitel gemacht? Unglauben gezeigt und mit Hagar einen Sohn gezeugt, wie er auf seine Art und Weise die Verheißungen Gottes erfüllen wollte. Johannes sagt deutlich, dass jeder, der dieses stellvertretende Erlösungswerk im Sohn Gottes angenommen hat, nicht erst eines Tages mit dem ewigen Leben beschenkt wird. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben nicht bekommen werden, sondern haben. Versöhnung mit unserem Schöpfer findet nicht irgendwann in der Zukunft statt. Versöhnung mit Gott findet in dem Moment statt, wo ein Mensch im Glauben den Rettungsring, den Gott ihm durch den stellvertretenden Tod seines Sohnes Jesus Christus zuwirft, ergreift. Johannes 1, Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, nicht denen gibt er das Recht oder wird er das Recht geben, sondern denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Paulus sagt das gleiche in Römer 5, wir stehen in dieser Gnade, die Gott uns geschenkt hat. Und jeder, der dieses Versöhnungswerk Jesu Christi für sich persönlich in Anspruch genommen hat, der lebt nicht mehr unter dem Gericht des Schöpfers, was gerecht ist, sondern er lebt unter Vergebung und unter der Gerechtigkeit, die er in seinem Sohn geschenkt bekommen hat. Wir haben den Vers schon mal angesprochen, 2. Korinther 3, Vers 4 und 5. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Warum darfst du Vertrauen zu Gott haben, ob deiner Sündhaftigkeit, die du heute noch an den Tag legst und ob auch deiner Sünden, die du noch in Zukunft bis zu deinem Lebensende tun wirst, warum hast du trotzdem Vertrauen in Gott? Nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären, etwas zu erdenken, sondern wir haben ein derartiges Vertrauen zu Gott, weil unsere Tüchtigkeit kommt von Gott. Ich habe nicht, was es braucht, um eines Tages mal vor Gott bestehen zu können. Ich hatte es nicht in der Vergangenheit, ich habe es nicht in der Gegenwart und ich werde es nicht in der Zukunft haben. Aber ich habe trotzdem Vertrauen zu Gott und darf wissen, dass meine Seele heil ist, weil meine Tüchtigkeit, die kommt von Jesus Christus. Die hat er mir geschenkt, die hat er mir zugerechnet und die habe ich mir nicht verdient und die werde ich mir auch nicht verdienen, auch nicht durch die Tat in der letzten Sekunde meines Lebens. Nicht, was ich für Gott tue, zählt, sondern was Gott in Jesus Christus, seinen Sohn, für mich getan hat, das zählt. Gott weiß nämlich nur zu genau, dass wenn Leistung und Treue und Durchhaltevermögen zählen würde, kein Stefan, keine Brigitte, auch kein Silas und auch kein Mike jemals bei Gott ankommen könnten. Auch wenn die Reformatoren später, wie Luther, Zwingli, Calvin oder Münzer, viele Unterschiede hatten, in zwei Fragen waren sie sich alle absolut einig. Nicht durch gute Werke, nicht durch Anstrengung, auch nicht durch Durchhaltevermögen, auch nicht durch Fürbitten oder sakramentale Vermittlung erlangt jemand ein Seelenheil, sondern allein aus Glauben, allein aus Gnade und allein durch Jesus Christus. Und alle Richtungen, von Luther bis zu den Täufern, deren Tradition wir letztendlich folgen, hatten gemeinsam, dass sie diese abgestufte Wirksamkeit des göttlichen Heils, so heißt das offiziell, abgelehnt haben. Also, dass man sich langsam, wie heute noch, in mancher Großkirche das Heil durch verschiedene Gnadenmittel langsam erwirkt. Nein, das Heil ist eine in der Vergangenheit geschehene Realität durch das ein für alle Mal geschehene Opfer Jesu Christi. Ja, Selbstmord ist Sünde. Selbstmord folgt einer Lüge, dass der Schmerz größer ist als das, was ich mit Gottes Hilfe zu tragen imstande bin. Selbstmord folgt auch einer Lüge, dass ich Besseres oder kann einer Lüge folgen, dass ich Besseres verdient hätte, Besseres, was Gott mir gegeben hat. Ja, Selbstmord ist Sünde, weil ich dabei Hand an mein eigenes Leben lege, was mir selbst nicht gehört. Selbstmord verlässt sich auch mehr auf den eigenen Verstand als auf den Verstand dessen, der ihm das Leben und den Atem geschenkt hat. Selbstmord erliegt auch letztendlich der Versuchung unseres Stolzes zu glauben, dass wir was Besseres verdient hätten, was uns widerfährt. Oder wir erliegen auch der Sünde des Zornes, etwas abzulehnen, von dem wir glauben, dass wir es nicht verdient haben. Aber ihr Lieben, auch wenn Selbstmord eindeutig als Sünde eingestuft werden muss, da wir Hand an etwas legen, was uns nicht gehört, dann müssen wir uns von der Versuchung schützen, den Selbstmord über alle anderen Sünden zu erheben, die genauso von allen anderen verübt werden. Denk nochmal an die Definition. Was macht der Selbstmörder? Der Selbstmörder missbraucht sein Leben, legt Hand ein sein Leben, was ihm eigentlich nicht gehört, und lebt es nicht zur Ehre dessen, der ihm das Leben geschenkt hat. Und ihr Lieben, nicht in der Konsequenz, aber in der gleichen Art und Weise tust du und tue ich das jeden Tag in einem geringeren Maß. Manchmal wird an der Stelle, und damit schließen wir, auch noch eingewendet, dass Selbstmord sich von allen anderen Sünden dadurch unterscheidet, dass der Betroffene diese Schuld nicht mehr vor Gott bekennen kann, weil es ja eine Sünde ist, die ihn unmittelbar zum Tod führt und ihn dadurch die Möglichkeit einer Buße und einem Bekennen vor Gott raubt. Ihr Lieben, eine solche Sichtweise leugnet die Grundlage des Evangeliums, die wir eben gerade ausführlich dargelegt haben. Wie zuvor dargelegt, gehen Christen nicht täglich verloren, indem sie sündigen. Und Christen werden auch nicht täglich neu gerettet, indem sie Buße tun und ihre Sünden neu bekennen. Die Wiedergeburt, ihr Lieben, ist eine Zurechnung von Gerechtigkeit, die einmal geschieht, und zwar ein für allemal. Das ist Gerechtigkeit Jesu Christi, die mir zugesprochen wird. Und in diesem Sinne, das sagt auch Hebräer 10, Vers 14, werde ich ein für allemal geheiligt und muss trotzdem noch geheiligt werden. Heißt, natürlich soll ich Sünde ablegen, dem Wandel nach. Aber der Stellung nach kann ich nicht heiliger werden. Warum? Weil es gibt nur eine Gerechtigkeit, die mich vor Gott bestehen lässt. Nicht die Gerechtigkeit meiner Heiligung, sondern die Gerechtigkeit, die mir im Heil widerfahren ist durch Jesus Christus. Das Bekenntnis eines wiedergeborenen Christen ist natürlich wichtig, aber ihr müsst unterscheiden zwischen einer väterlichen und einer richterlichen Vergebung. Wenn ich zum allerersten Mal meinen Schöpfer um Vergebung bitte, wenn ich zum allerersten Mal verstehe, dass ich vor Gott nicht bestehen kann, dann wird mir richterliche Vergebung zuteil. Dann werde ich heil dem Stand nach, ein für allemal, weil es Jesu Gerechtigkeit ist. Aber diese väterliche Vergebung, die brauche ich immer wieder. Für die muss ich jeden Tag selbstverständlich bitten. Aber wenn mein ewiges Seelenheil, und damit wollen wir schließen, tatsächlich von diesem immer wiederkehrenden Buße und Bekenntnis meiner Sünden abhängen würde, die ich nach meinem Gläubigwerden an Jesus Christus tue oder getan habe, wisst ihr was, dann könnte kein Mensch wirklich gerettet werden. Denn darf ich dich fragen, was ist denn mit den vielen unbewussten Sünden, die du täglich tust? Oder was ist dann mit der Tatsache, dass du immer noch Sünder bist, der nur besser dran ist, weil er Gerechtigkeit zugesprochen bekommen hat in Jesus Christus? Oder wenn du selbst da noch einen Unterschied machen willst und sagst, okay, die unbewussten Sünden, für die werde ich nicht, und das ist ehrlich gesagt überhaupt kein evangelikales Denken, für die unbewussten Sünden werde ich nicht zur Rechenschaft gezogen, sondern nur für die bewussten. lieber Bruder oder liebe Schwester, glaubst du wirklich, du kannst dich an alle und jede bewusste Sünde, die du in deinem Leben getan hast, erinnern und hast diese auch vor Gott bekannt, Buße darüber getan und um Vergebung gebeten? Das würde bedeuten, dass mein Heil von meinem Erinnerungsvermögen oder auch von meiner Einsicht, die ich in die Wege, in meine Wege, in mein eigenes Herz, und ich selbst erkenne oft mein eigenes Herz nicht, sondern nur Gott kennt mein Herz, dass ich mein Heil davon abhängig machen würde. Nicht unser Wandel als Gläubige lässt uns eines Tages vor Gott bestehen, sondern allein die Gerechtigkeit Jesu Christi, die aus Gnade durch Glauben zugerechnet wurde. Mancher mag vielleicht, und damit kommen wir wirklich zum Ende, an dieser Stelle einwenden, dass eine Rettung allein aus Glauben durch Gnade und der Sicherheit unseres Heils dann den Selbstmord sogar fördern könnte. Also wenn das wirklich stimmt, dass das ewige Seelenheil nicht von meiner letzten Stunde abhängt, sondern dem, ob ich Wiedergeburt erfahren habe. Also wenn mein Heil wirklich sicher ist und nachher selbst ein Selbstmord das Heil eines wahrhaft Wiedergeborenen nicht gefährden kann, dann könnte ja jemand sagen, das ist ja furchtbar, dann bist du ja dafür verantwortlich, dass Menschen vielleicht noch leichter Selbstmord begehen oder sprich sündigen, ist ein völlig berechtigter Einwand. Aber ihr Lieben, diesen Einwand diskutieren wir nicht zum ersten Mal. Genau diesen Einwand diskutiert Paulus in seinem Römerbrief am Anfang vom Kapitel 6 oder im Kapitel 6. Da sagt er nämlich, ja wie denn, sollen wir dann bewusst sündigen, damit die Gnade zunehme, das sei ferne. Allein an der Lehre des Evangeliums der Gnade und der damit verbundenen Heilssicherheit festzuhalten, fördert nicht den Selbstmord unter Christen. Und ihr Lieben, gleichermaßen kann auch allein die Tatsache, dass es sich bei Selbstmord um Sünde handelt, gegen Gott, einen hoffnungslosen Christen, der versucht ist, den Tod mehr zu lieben als das Leben, von so einer Tat nicht abhalten. Die Gründe, das haben wir ausreichend dargelegt, die liegen viel tiefer. Die liegen in meiner Identität und die liegen in dem, von dem ich glaube, was ein Leben wirklich lebenswert macht. Ein abschließendes Wort, und das gilt besonders auch für mich. Jeder von uns, der selbst nie Selbstmordgedanken gehegt hat, wird kaum begreifen können, wie furchtbar sich Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung eines Gläubigen anfühlt, der den Tod als begehrenswerter ansieht als das Leben. Und ich denke, wir sollten darum beten, dass die Unfähigkeit, über ein abstraktes Verständnis hinaus empfinden zu können für solche Menschen, nicht aus einer mangelnden Anteilnahme für eben diese Menschen herrührt, die mit solch tiefgehenden Depressionen kämpfen. Wir sollten allesamt darum beten, dass es der Blick auf Jesus Christus und sein Reich ist, der uns dauerhaft vor Selbstmordgedanken bewahrt. Amen.